Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie spielt Pinakarabulut mit Puccini? Was sollte nicht in Bergkarabach bleiben? Und wer hat beim Filmfest in San Sebastian die goldene Muschel gewonnen? Pinakarabulut, gegen den Strich gebürstet, feministisch knallig und sehr gegenwärtig. Das ist die Handschrift der Mönchengladbacherin, die auch in der Oper unterwegs ist. Giacomo Puccinis Zyklus Il Trittico hatte in ihrer Regie heute Premiere an der Deutschen Oper Berlin. André Mumert war für Fazit bei der Premiere eine tragische, eine lyrische und eine heitere Oper. Was macht Pinakarabulut aus den drei Geschichten?
Das Besondere ist ja an dem Stück erstmal tatsächlich, wie Sie gesagt haben, dass diese drei Stücke relativ weit voneinander entfernt liegen, sowohl musikalisch als auch inhaltlich, eine ganz andere Stimmung aufbauen. Und das Besondere an dieser Inszenierung heute Abend war, dass die Regisseurin sich eine eigene Welt gebaut hat, in der all diese drei Stücke zusammengehören und wo Figuren immer wieder auftauchen, wo sich sehr vieles ähnelt und wo alles eben in einem besonderen Setting eingesetzt wurde. Man muss das sofort erwähnen, die Bühne von Michaela Pflück und die Kostüme von Teresa Vergo spielen an diesem Abend eine ganz große Rolle, weil das eine knallbunte, ganz besonders intensiv gefüllte und ausgestattete Welt ist, die sich so ein bisschen orientiert daran, dass der Gianni Schicchi, also die Figur aus der dritten Oper, ursprünglich mal erwähnt wurde bei Dante in der Göttlichen Komödie. Und so ist dieses etwas komplizierte Setting so gedacht, dass das Ganze erstmal in der Hölle spielt, dann im Fegefeuer und dann vielleicht zumindest für zwei Figuren am Ende ins Paradies führen könnte.
Jetzt möchte ich natürlich ganz genau wissen, wie rum soll ich fragen? Also die Welt und die drei Geschichten da drin oder wie? Was erzählen diese drei Geschichten, die in einer Welt stecken?
Also erstmal beginnt es ja mit dem düsteren Eifersuchtsdrama Il Tabarro, der Mantel. Das geht eben mit Mord und Totschlag zu Ende. Das ist wirklich eine düster, finstere Geschichte. Und die ist auch an diesem Abend düster, finster inszeniert. Da habe ich noch gedacht, na ja, gut, es sind halt interessante Kostüme und es spielt offensichtlich in der Hölle. Aber das hat mich auch noch nicht so wahnsinnig überzeugt. Dann kommt die Suor Angelica und die Drehbühne beginnt sich zu drehen. Die dreht sich eine ganze Weile. Und diese Suor Angelica ist ja eine Geschichte einer jungen Ordensschwester, die feststellt, dass ihr heimlich zur Welt gebrachtes Kind gestorben ist und sich dann selbst das Leben nimmt. Das ist wirklich eine wahnsinnig traurige Geschichte. Und wie Pinakarabulut das inszeniert, ist wirklich grandios. Das spielt plötzlich in so einer Art retrofuturistischer Schwesternschaft. Die haben so alle hellgelbe Roben an mit Halskrausen und Heiligenschein. Und es ist mit einer Leichtigkeit, mit einem Humor und mit einer großen Spielfreude inszeniert. Also die Nonnen rauchen heimlich im Fegefeuer, dann kriegen sie plötzlich so Lieferungen mit Einkäufen aus den Luxusboutiquen und freuen sich wahnsinnig. Das ist mit wahnsinnig viel Humor und Freude inszeniert und trotzdem ist es dann wahnsinnig ergreifend, denn das muss es auch sein. Das ist ganz wichtig, dass diese großen Gefühle, die Puccini da erwecken will, dass die auch erweckt werden. Und um mich herum wurde viel geschnieft am Ende, völlig zu Recht. Dann, das muss man natürlich sagen, sind ja drei Stücke, kommt der Gianni Schicchi, also die Komödie. Und da setzt sie sozusagen nochmal eins drauf, weil dann wird wirklich richtig Komödie gespielt. Es wird durchaus albern, aber es ist mit dem Ensemble fabelhaft gearbeitet worden. Die tragen dann plötzlich so comichaft verzerrte Kostüme. Die haben eine Körpersprache, die wahnsinnig ist. Die Gesichter sind grün und lila geschminkt. Die tragen so Beehive-Frisuren aus den 60er Jahren und spielen da also Erbschleicher, die versuchen, ein Testament zu manipulieren, um an die Erbschaft ihres Onkels ranzukommen. Das ist wahnsinnig witzig und unglaublich präzise choreografiert und inszeniert. Das ist schon triumphales Musiktheater- und Komödienspiel, was man da zu sehen bekommt.
Ich glaube, ich habe sie selten so begeistert erlebt.
Es ist eine besondere Inszenierung, muss man sagen, weil es schon Wagnis ist, dass die Deutsche Oper so ein Stück klassisches Puccini-Erzähl-Operntheater an eine Regisseurin wie Pinakarabulut gibt. Das ist ein Risiko und es hätte auch wirklich eine totale Verfremdung sein können, die da passiert. Aber das Besondere ist, dass die Regisseurin sich nicht über diesen Opernstoff stellt, sondern das mit Lust und mit einer ungeheuren Leidenschaft so inszeniert, dass man merkt, da ist kein freudloser, bedeutungsschwangerer Ton drin, der irgendwie versucht, sich über diese Stücke hinwegzusetzen, sondern das hat eine ungeheure Inszenierungslust und Freude und es hat viel Spaß gemacht.
John Fiore stand am Pult. Dazu Chor, Kinderchor, Sängerinnen und Sänger in 37 Rollen. Ja. Und zu ihnen gehörte die Sopranistin Manet Galoyan. Ich würde jetzt mal sagen, nur Schokolade schmilzt schöner. Und die Frage, war das ein guter Saisonstart der Deutschen Oper Berlin, ist ja ein bisschen rhetorisch.
Ja, das ist auch gesanglich ein starker Abend. Das Ensemble ist gut. Das Orchester schafft eine Transparenz, die das braucht, damit man auch diese vielen kleinen Instrumentierungseffekte unter der Oberfläche wahrnehmen kann. Aber es ist natürlich vor allen Dingen erstmal der Abend. Wir haben es gehört von Manet Galoyan. Das ist eine fantastische Leistung, die sie da bringt, stimmlich, aber auch darstellerisch. Und gerade eben, wir haben es ja gehört aus der Suor Angelica, diese absolute Stimmstabilität, die sie hat und diese Selbstverständlichkeit, mit der sie das singt, da ist kein falsches Pathos drin, keine Verzierung, keine anbiedernde Sentimentalität in irgendeiner Form. Das hat eine ungeheure Würde und gesangliche Genauigkeit und das trifft auch auf das Spiel zu. Also diese schwierige Rolle so zu spielen, dass es eben nie kitschig wird, dass da nie irgendwelche albernen, pathetischen Gesten ins Spiel kommen. Das ist eine große Leistung und insofern ist sie zu Recht gefeiert worden. Allerdings, und das passiert auch selten, ist die Regisseurin noch mehr gefeiert worden. Für die war das heute ein Triumph und ich glaube, von ihr werden wir auf den Opernbühnen noch eine Menge Inszenierungen zu sehen bekommen, denn das hat heute wirklich, wirklich für Furore gesorgt.
André Mumot begeistert über Pina Karabuluts Puccini-Inszenierung Il Tretico an der Deutschen Oper Berlin. Die nächsten Vorstellungen sind am 2. und 6. Oktober. Manet Galoyan, wir haben es gehört, ist Armenierin und um den Südkaukasus, um ihre Heimat, geht es jetzt.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Nur noch etwa 20.000 ethnische Armenier sind in Bergkarabach. Über 100.000 haben nach Angaben von Regierungschef Pashinyan in den letzten Tagen diese Region verlassen und sind nach Armenien geflohen. Unser Korrespondent Florian Kellermann ist heute an der Grenze gewesen und hat einen Theatermann getroffen, der nicht alles hinter sich lassen wollte.
In Goris, vom Stadtzentrum ein paar hundert Meter flussaufwärts, steht ein über 30 Jahre alter, kantiger Bus, sowjetischer Bauart. Sechs Männer versuchen, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Einer von ihnen ist der Theaterdirektor Armen Arutunjan aus der Stadt Stepanakert. Im Moment läuft er noch nicht. Wir versuchen, ihn irgendwie wieder hinzubringen, damit er es wenigstens noch bis Jerewan schafft. Ich habe extra Kfz-Meister aus Jerewan hierher gebracht. Der Bus ist sehr alt und einige Jahre lang hat er nur vor unserem Theater gestanden. Bis vor wenigen Tagen. Die international nicht anerkannte Republik Bergkarabach hatte sich nach einem 24 Stunden dauernden Krieg der aserbaidschanischen Armee ergeben. Diese machte der Bevölkerung, fast alle ethnische Armenier, klar, dass sie das Gebiet zu verlassen hatten. Das galt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters der Regionalhauptstadt Stepanakert. Direktor Arutunjan versuchte zu retten, was zu retten geht, und begann eigenhändig, den alten Bus des Theaters zu beladen. Darüber berichtet er lieber in Ruhe, in einem Hotel in Goris, das in Armenien direkt an der Grenze zu Bergkarabach liegt. Während die anderen so viel von ihrem Hausstand mitgenommen haben wie möglich, habe ich das Eigentum des Theaters rausgebracht. Natürlich nur einen Bruchteil, das Archiv, technisches Gerät für die Beleuchtung, Projektoren, damit ich wieder ein unabhängiges Theater aufbauen kann. Irgendwoher holte der Direktor in Stepanakert einen Mechaniker, der den Bus notdürftig zusammenflickte. Er schaffte es mit dem Bus gerade so über den gewundenen Gebirgspass, den Lachin-Korridor, bis er nach Goris kam. Das meiste allerdings musste Armin Arutunjan zurücklassen, auch die Kostüme und die Requisiten. Damit ging die 91-jährige Geschichte des Theaters in Stepanakert zu Ende. Das war ein echtes Nationaltheater, denn es wurde von den Menschen in Bergkarabach mit ihren eigenen Händen gebaut. Sein Aussehen gibt ihm der weiße Basalt aus der Region. Das Theater hat der Nation lange gedient. Der Direktor, der gleichzeitig künstlerischer Leiter des Theaters war, hat dort auch seine Kindheit verbracht. Der Vater war Schauspieler, die Mutter arbeitete in der Verwaltung. Es habe keinen Sinn, die neuen Herrscher über Bergkarabach um das verbliebene Eigentum zu bitten, meinte der Rektor. Die Aserbaidschaner hätten bewiesen, dass sie die armenische Nation verachten, unter anderem mit ihrer 9-monatigen Blockade von Bergkarabach seit vergangenem Dezember, durch die dort die Nahrungsmittel knapp wurden. Doch auch während der Blockade habe das Theater gelebt, sagt Arutunjan, und zeigt auf seinem Smartphone die Facebook-Seite des Theaters. Ein Stück ist da zu sehen, das in diesem Jahr auf die Bühne kam. Eine Adaption des französischen Films Le Repas des Fauves, die Mahlzeit der Raubtiere. Die Gestapo hält im besetzten Frankreich 1942 7 Personen fest. Diese sollen unter sich ausmachen, wer den Anschlag auf 2 Wehrmachtssoldaten sühnen muss. Die Freunde zerstreiten sich. Wenn du dich mit den deutschen Besatzern verbündest oder für sie arbeitest, dann kannst du Eier kaufen. So ist es im Theaterstück. Und ähnlich war es während der Blockade. Die Läden waren leer, aber du konntest etwas Amoralisches tun, um etwas zu bekommen. Die gleiche Frage stand im Raum. Kannst du in so einer schwierigen Zeit Mensch bleiben? Das Theater von Stepanakert wurde aus Bergkarabach vertrieben. Ist das auch wirklich sein Ende? Er werde sich bald mit dem Vizekulturminister von Armenien treffen, sagt Arutunjan. Ihm schwebt eine neue Spielstätte in Jerewan vor. Das sei auch eine soziale Maßnahme. Schließlich sollen seine 30 Schauspielerinnen und Schauspieler nicht arbeitslos bleiben. Ein kleiner Anfang ist gemacht. Der Oldtimerbus aus dem Theater konnte Goris tatsächlich nach einer Stunde gemeinsamen Reparierens verlassen, Richtung Jerewan.
Aus der armenischen Grenzstadt Goris berichtete Florian Kellermann. Der Junge und der Reiher oder fallende Blätter, so poetisch begann vor gut einer Woche das internationale Filmfest in San Sebastian im Norden Spaniens. 16 Filme konkurrierten im Wettbewerb um die goldene und silberne Muscheln. Wolfgang Martin Hamdorf ist für Fazit beim Festival im spanischen Baskenland. Wer hat vor einer Stunde von Festivalpräsidentin Claire Denis und ihrer Jury den Hauptpreis bekommen?
Ja, es war der spanische Film O Corno. Das klingt jetzt zunächst mal nicht so spanisch, ist auch galizisch, also die Sprache, die im Nordwesten Spaniens gesprochen wird. Und es ist ein ganz wunderschöner Erstlingsfilm, der in den 70er Jahren spielt, auf dem Land, also Anfang der 70er Jahre, als noch die Franco-Diktatur herrschte, und in einer ganz hervorragenden Fotografie die Geschichte einer Hebamme zeigt, die flüchten muss, weil sie eben eine illegale Abtreibung gemacht hat. Und das ist so dicht und so wunderbar inszeniert, dass da auch große Einigkeit über diesen Preis besteht, dass er wirklich ganz, ganz gerechtfertigt ist.
Spanische Filme, lateinamerikanische Filme, es hört sich an, dieser Film sei auch Ihr Favorit gewesen.
Ja, ich war sehr begeistert. Also ich habe da einfach durch die Fotografie, dieses Dichte, wie er die Verbindung von Menschen, die eigentlich in sehr armen Verhältnissen leben und in einer großartigen Landschaft und unter diesen Verhältnissen dann eben doch eine ganz, ganz, ganz starke Solidarität auch unter den Frauen entwickeln, die ja innerhalb dieser unterdrückten Dörfer nochmal eine unterdrückte Minderheit sind. Also das war sehr, sehr, sehr gelungen.
Und dass das Thema der Franco-Diktatur jetzt in der goldenen Muschel endet, zeigt das, dass sich Spanien immer noch an Franco abarbeitet? Oder war dieser Film geschichtlich ein Solitär?
Ich glaube, ganz im Gegenteil. Das Wunderbare an dem Film ist, dass er die Diktatur zeigt. Er zeigt das Leben, aber es wird nie darüber gesprochen. Es ist jedem klar, in welcher Zeit das spielt. Und auch die Armut wird ja auch gezeigt in dem Dorf und diese Gesellschaft, die letztendlich dazu führt, dass die Hebamme natürlich flüchten muss, aber eben unterstützt wird. Also ganz, ganz wunderbarer Film auch über Frauensolidarität, ohne dass es jetzt eben ein Film ist, der jetzt Guardia Civilis zeigt oder die Unterdrückung des Regimes oder sowas. Das liegt in der Luft und das hat der Film sehr gut geschafft.
Wer bekam denn silberne Muscheln?
Der Regiepreis, der ging an einen ganz wunderschönen Film aus Thailand. Der heißt Reise in den Frühling und erzählt von einem Mann, der eigentlich überhaupt in keiner Weise sympathisch ist, der mit dem Tod seiner Frau ringt, also eigentlich Trauerarbeit entwickelt. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Dann gibt es, der Kamerapreis ging an einen dänischen Film, der in Grönland spielt und der wirklich mit 16 mm die Geschichte eines Dänen erzählt, der sich unbedingt in diese grönländische Gesellschaft, in die Inuit-Gesellschaft integrieren will. Und dann gab es noch den Film des baskischen Kinos, das war auch ein Film im Wettbewerbsprogramm, ein ganz hervorragender Animationsfilm, Der Traum der Sultanin. Und das ist der erste Mal, dass hier im Wettbewerb ein Animationsfilm überhaupt teilgenommen hat. Und sehr schön erzählt er von einer Utopie, einem Staat der Frauen in Indien und mit handgemalten Aquarellen und mit so einer Schattenspiele wie bei Lotte Reiniger. Also wunderschön auch.
Was hatte im Ganzen gesehen diese 71. Ausgabe des Filmfests für Sie im Angebot?
Ich fand es sehr, sehr interessant. Es waren bestimmte Themen, die wiederkamen. Es waren Vater-Sohn-Geschichten. Es waren sehr viele Filme, die sich damit auseinandersetzen, dass Gesellschaften, dass Familien auseinanderbrechen. Also zwei Filme aus Belgien. Da ging es um Thriller, um Kinderpornografie und der andere um eine verschwundene junge Frau, die dann der Sohn dort findet. Also es sind dunkle Filme, sehr viele dunkle Filme dabei gewesen, auch aus Rumänien, eigentlich eine schwarze Komödie über die Covid-Zeit und das absolute Aneinander-Vorbeireden in der Gesellschaft während dieser Zeit, dass jeder für sich selber spricht und keiner mehr dem anderen zuhört. Also es war ein sehr gutes Porträt auch einer Gesellschaft. Also diese beiden grundsätzlichen Sachen gab es. Es war sehr, sehr schwierig. Es waren, wie gesagt, ich denke, dass die Preise insgesamt angenommen werden, aber es gab keinen Favoriten von Anfang an. Es gibt ja manchmal Festivals, da sagt man mal, gut, es gibt ganz fürchterliche Filme und ganz hervorragende Filme. Es war durchgängig solide und es gab aber keinen eigentlichen herausragenden Favoriten.
Wolfgang Martin Hamdorf über die internationalen Filmfestspiele in San Sebastian, die heute Abend zu Ende gegangen sind. Weiter geht's mit Birgit Dölling.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Kulturstaatsministerin Roth hat Außenministerin Baerbock mit Blick auf die geplanten Sparmaßnahmen beim Goethe-Institut in Schutz genommen. Die Grünen-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, sie wisse, dass die Kulturpolitik dem Auswärtigen Amt ein großes Anliegen sei.
Wenn es darum geht, in einem Haushalt einzusparen oder einen Haushalt sozusagen zu konsolidieren, dann muss man sehr gut aufpassen, was wir uns nicht leisten können. Also wo eine Einsparung falsch wäre, weil sie uns teuer zu stehen kommt. Und ich weiß, dass gerade das Auswärtige Amt auch mit massiven Kürzungen betroffen war und bin sicher, dass Annalena Baerbock überhaupt nicht glücklich damit ist, dass es jetzt auch zu Einsparungen kommt beim Goethe-Institut.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Das für die deutsche Kulturpolitik im Ausland zuständige Goethe-Institut muss wegen der Einsparungen einige der 158 Standorte weltweit schließen. Wegen einer Kontroverse um einen Dokumentarfilm zum Putschversuch in der Türkei 2016 wurde die diesjährige Ausgabe des ältesten Filmfestivals des Landes abgesagt. Zuvor war der Film aus dem Programm des Golden Orange Filmfestivals in Antalya genommen worden. Das Kulturministerium hatte dem Festival bereits die Unterstützung entzogen und der Leitung vorgeworfen, mit der Zulassung des Films Terrorpropaganda zu unterstützen. Der Film Das Dekret von Necla Demirci erzählt von Menschen, die nach dem Putschversuch in der Türkei wegen mutmaßlicher Unterstützung des Umsturzversuches entlassen wurden. Die ersten 24 Absolventen des Islamkollegs Deutschland haben in Osnabrück ihre Abschlusszertifikate bekommen. Die Frauen und Männer nahmen an einer berufsbegleitenden praktischen Ausbildung zum Imam teil. Der Vorsitzende des Kuratoriums des Kollegs, Altbundespräsident Christian Wulff, sagte, das erste Mal würden Imame ihre Ausbildung in Deutschland in deutscher Sprache abschließen. Das habe es zuvor nicht gegeben. Angesichts der Millionen in Deutschland lebender Muslime sei dies längst überfällig gewesen und ein großer Beitrag zur Integration. Das Islamkolleg Deutschland wurde Ende 2019 mit Sitz in Osnabrück gegründet. Die Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen Kim ist mit dem Kulturpreis Deutsche Sprache 2023 ausgezeichnet worden. Als erste Naturwissenschaftlerin erhielt sie den mit 30.000 Euro dotierten Jakob-Grimm-Preis in Baden-Baden. Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird seit 2001 von der Eberhard-Schöck-Stiftung verliehen und dieses Jahr erstmals gemeinsam mit der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
Die dunkle Haarmähne, ein orangeroter Vollbart, darunter eine weinfarbene Krawatte und vor den kurzsichtigen Augen der ikonische Zwickel. Das Porträt des jüdischen Literaten und Anarchisten Erich Mühsam wurde 1907 in Paris angefertigt und befindet sich im Besitz einer französischen Galerie. Das Porträt von Mühsam, der in Berlin geboren und 1934 im KZ Oranienburg ermordet wurde, würde nicht nur künstlerisch gut in die deutsche Hauptstadt passen. Warum aber kauft das Haus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Kunst von Auguste Herbin nicht an? Das weiß der Kunsthistoriker Peter Kropmanns. Er hat im Auftrag der neuen Nationalgalerie Berlin die Provenienz des Bildes überprüft. Schönen guten Abend, Herr Kropmanns.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Sie haben für die Zeit zwischen 1930 und 1958 keinen Hinweis gefunden, dass das Mühsam-Porträt zur NS-Raubkunst wurde. Warum wird das Bild trotzdem nicht angekauft?
Ja, es ist so, dass eine Provenienzlücke in der Regel ja besagt, dass man keine negativen Anzeichen zunächst einmal feststellen kann, aber eben auch keine positiven. Das trifft genau auf dieses Bild zu. Und man geht immer davon aus, dass doch etwas noch da sein müsste und dass eventuell später dann eben eine Restitutionsforderung gestellt wird, die einem dann ja Unannehmlichkeiten bereitet.
Auguste Herbin hat das Bild in Paris gemalt. Jetzt gehört es einer Pariser Galerie. Hat es denn Ihrer Kenntnis nach die französische Hauptstadt je verlassen? Welches Archivmaterial konnten Sie prüfen?
Ja, wir haben natürlich angefangen mit dem Jahr 1907 und sind dann bis ins heutige Jahr vorgestoßen. Und wir haben Spuren gefunden, zum Beispiel aus dem Jahr 1919, aus dem Jahr 1921, 1930 und dann wieder 1958. Und eben diese 28 Jahre zwischen 30 und 58 sind nicht zu dokumentieren. Nur mit Hypothesen. Das Bild hat wahrscheinlich Frankreich niemals verlassen, es sei denn für Ausstellungen. Aber die sind bekannt. Wir können davon ausgehen, dass es immer bei französischen Besitzern war. Das waren oft Galeristen und die haben wir also alle auf Herz und Nieren überprüft, soweit es eben möglich ist und soweit auch die Archivalien erhalten sind. Denn es ist ja nicht so, dass immer alles aufbewahrt wird.
Dieses weder etwas Positives noch etwas Negatives festzustellen im Fall des Porträts von Erich Mühsam, inwiefern zeigt das für Sie ein Dilemma?
Das Dilemma ist, dass man glaubt, dass die Provenienzforschung alles von A bis Z klären kann. Und es ist weniger das Bild, das Provenienzforscher von sich selbst zeichnen, als das Image, das in der Gesellschaft entstanden ist. Und es ist auch die Angst der Museumsbürokratie, dass etwas übersehen worden sein könnte, was einem dann in Zukunft einholt. Es ist aber so, wir sind im Jahr 2023 und es ist seit 65 Jahren ausgestellt worden. Das heißt, auch in Katalogen reproduziert worden, im Internet publiziert worden. Es ist seit 25 Jahren bei ein und derselben seriösen Galerie, die nie einen Hehl daraus gemacht hat, das Bild zu besitzen. Und es ist niemals irgendein Brief gekommen oder ein Anruf eines Rechtsanwalts, der Erben potenzieller Vorbesitzer vertritt, um das Bild zu reklamieren. Da liegt nichts vor. Und es gibt ja auch Datenbanken von während der 30er, 40er Jahre verloren gegangener Werke oder auch geraubter Werke. Und in dem Fall ist aber nichts nachzuweisen, weder positiv noch negativ. Und wir haben dann gesagt, das Restrisiko, dass heute noch etwas passiert, ist äußerst gering. Aber das will man auch nicht unbedingt akzeptieren.
Kann man auch übervorsichtig sein?
Ja, natürlich, man kann übervorsichtig sein. Man kann das als schräges Symptom der Provenienzforschung bezeichnen. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff der ideal ist, aber ist vielleicht ganz gut verständlich. Das heißt, es gibt einfach Möglichkeiten und Grenzen und es gibt einen Übergang von einem Extrem ins andere. Das eine Extrem, das wurde früher praktiziert. Die Museen haben viel zu wenig darauf geachtet, wo ihre Werke herkamen, wem sie gehörten, wem sie vielleicht geraubt wurden. Und heute ist das ins Gegenteil umgeschlagen, in eine Angst, in eine Lähmung, ja, nichts mehr zu erwerben, was nicht auf Herz und Nieren geprüft worden ist, wobei man eher einen Menschen auf Herz und Nieren prüfen kann mit medizinischen Mitteln als die Geschichte eines Bildes. Es gibt ganz, ganz viele Kunstwerke, deren Provenienz nicht lupenrein und hundertprozentig festgestellt werden kann. Wenn Sie jetzt an Bilder des 16., 17. Jahrhunderts denken, die sind manchmal 50 oder 100 Jahre verschwunden gewesen, hingen in einem Schloss über einem Sofa auf einem Kaminsims und waren nicht dokumentiert. Und in dem Fall geht es um diese Jahre 30 bis 58, wobei die wichtigen Jahre gar nicht die in Deutschland so oft angewendete Zeit 33 bis 45 sind, sondern die Jahre 40 bis 44, weil wir ja davon ausgehen müssen, dass das Bild, das zuletzt 1930 versteigert worden ist in Paris, auch in Paris geblieben ist. Und die Jahre 40 bis 44 sind die Jahre der deutschen Besatzung, der Verfolgung französischer oder in Frankreich lebender Juden, die auch vom Vichy-Regime praktiziert worden ist und die Enteignung dieser Juden, der Sammler, der Galeristen und so weiter. Es geht jetzt wirklich hauptsächlich um diese vier Jahre.
Um ganz praktisch aus dem Dilemma, das Sie gerade beschrieben haben, herauszukommen, haben Sie da einen Vorschlag?
Ja, ich meine, man kann nochmal eine Kampagne starten von Berlin aus und auch einen internationalen Aufruf aufmerksam machen darauf, dass die staatlichen Museen zu Berlin, sprich die Nationalgalerie, jetzt sich dazu entschieden haben, dieses Bild anzukaufen und darum bitten, Einspruch zu erheben in den nächsten, weiß ich, 3 Monaten. Also das ist, sage ich mal, eine Idee, die wahrscheinlich wieder nicht funktioniert, weil sehr vieles eben auch bürokratisch geregelt ist. Aber das wäre noch eine Idee, dass man international darauf aufmerksam macht, ja.
Sagt der Kunsthistoriker Peter Grobmanns und ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Ihre Expertise und Einschätzung.
Bitte sehr. Auf Wiederhören, Frau Butze.
Hier ist Fazit. Im Menschen muss alles herrlich sein. Der zweite Roman von Sascha Mariana Salzmann. Es ist die fast ein halbes Jahrhundert währende Geschichte von Frauen aus der Ukraine, der Sowjetunion, die sich 2017 in Deutschland treffen.
Hast wohl gestern Abend auf der Geburtstagsfeier ein bisschen zu viel von Onkel Valerie Selbstgebrannten gekippt. Das Zeug kann einem ganz schön die Nervenleitungen durcheinander bringen.
Ja, mir bringt was ganz anderes die Nervenleitungen durcheinander.
Ja, das ist ziemlich offensichtlich.
Die ganze Zeit versuche ich, von hier loszukommen, von hier abzuhauen und dann lande ich doch wieder hier bei euch.
Im Menschen muss alles herrlich sein. Biografien von Töchtern, Freundinnen, Müttern in politischen Umbruchzeiten. Als Theaterstück in der Regie von Jan Bosse hatte der Roman heute Abend Premiere an den Münchner Kammerspielen. Für Fazit war Sven Rieklefs dabei. Was für eine Szene eröffnet das Stück?
Ja, genau die Szene, die Sie gerade eingespielt haben. Jan Bosse etabliert ganz zu Beginn gleich diese beiden Töchter in dem Viergestirn aus Müttern und Töchtern, von dem Sascha Mariana Salzmann erzählt. Und dazu schickt er die beiden vor den eisernen Vorhang, wo sie sich eben darüber, wie wir gerade gehört haben, austauschen, wie sie in den eigenen Biografien, aber vor allen Dingen in denjenigen ihrer Vorfahrinnen feststecken. Und damit etabliert Bosse nicht nur diese beiden, dann später als Beobachterinnen eigentlich der Geschichten ihrer Mütter und Großmütter, sondern macht eben auch diesen Generationentransfer virulent, der für Frau Salzmann so wichtig ist. Und dann geht der Vorhang hoch, der eiserne, und man sieht in eine Kneipe, wo die zentrale Geburtstagsfeier stattfindet, ein 50. einer der Mütter. Und das ist so ein ganz starker Erinnerungsraum, den Bosse sich da etabliert hat auf der Bühne, eine Art Kneipe, etwas nostalgisch ausgestattet mit Tischen, mit einer Jukebox, mit einer kleinen Bühne, wo sich die Schauspielerinnen und Schauspieler auch immer wieder mal zu Musikerinnen mutieren. Und das ist ein Erinnerungsraum, wie eben auch der Roman von Sascha Mariana Salzmann, Die Menschen muss alles so herrlich sein, eine Art Geschichts- und Generationenerinnerungsraum ist. Und das hat Jan Bosse ganz wunderbar hier in München auf die Bühne gebracht.
Wie sind denn diese Rückblenden eingerichtet?
Also Sascha Mariana Salzmanns Roman hat ja zwei Teile. Im ersten Teil steht Lena im Zentrum, also eine der beiden Mütterfiguren, ihr Aufwachsen in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in der Sowjetunion, ihr Studium der Medizin, der Zusammenbruch dann des Sowjetreiches, ihre Arbeit als Dermatologin und schließlich ihr Auswandern, ihre Immigration nach Deutschland. Und im zweiten Teil bei Salzmann stehen eher die Töchter und ihre Gegenwart in Deutschland, die dort aufgewachsen sind, im Vordergrund. Das heißt, der Zeitstrahl dieses Romans geht zurück zum einen bis in den Hungergenozid durch den stalinistischen Terror gegen die ukrainischen Autonomiebewegungen in den 30er Jahren bis hin heute, fast zu einem heute in so 2017, 2018. Und Jan Bosse hat dieses sehr in sich hinein verschobene Zeitkonstrukt aufgelockert und springt also in seinem Einheitserinnerungsraum in dieser Kneipe sehr geschickt von einer Szene, von einer Szenerie in die nächste und löst das nahtlos ineinander auf, sodass dieses Generationenpanorama wirklich auf fesselnde Weise aufgefächert wird.
Sascha Mariana Salzmanns Texte sind ja anrührend klug und sehr pointiert, finde ich zumindest. Ist das in der Inszenierung dabei geblieben?
Ich würde sagen, Jan Bosse hat sicherlich eine sehr kluge und sehr adäquate Weise gefunden, diesen Roman zu theatralisieren. Das hat er sicherlich auch und vor allem natürlich seinem in allen Rollen wirklich bravourösen Ensemble zu verdanken und damit Schauspielerinnen, wie zum Beispiel im Zentrum steht Lena, im Zentrum steht die Schauspielerin Wiebke Puls, die Ärztin Lena, eben von wirklich der Pionierin, also der 16-Jährigen oder wie alt man in diesem Alter dann ist, über ihre Amouren bis zur 50-Jährigen wunderbar durch alle Lebensalter spielt. Klug haben Sie gesagt, anrührend, pointiert. Anrührend ist das auch szenisch vielfach. Bosse findet immer wieder sehr poetische Bilder oder lässt die Gefühle der Figuren teilweise sich dann auch in einer Musik, in Songs etablieren und ausdrücken. Da hat er eine sehr eigene Ebene nochmal dazu erfunden. Und Salzmanns pointiert witziger Blick durchaus auf dieses ganze Panorama, auch das ist hier in München auf die Bühne gebracht.
Nach den Effingers kann man also heute Abend sagen, Jan Bosse kann epische Theaterabende.
Das kann er ganz sicherlich. Das ist auf eine sehr schöne, manchmal auch fast nostalgische Weise dieses viel vermisste sogenannte Schauspielertheater, was gerade an den Münchner Kammerspielen ja immer wieder eingefordert wird. Und das hat jetzt Intendantin Barbara Mundel sicherlich sehr bewusst zum zweiten Mal nach 2021 mit den Effingers als Fanal- und Saisonauftakt gesetzt. Und ich würde sagen, sicherlich damit sich dann auch wieder ein Blockbuster gesichert.
Theaterkritiker Sven Riglefs nach der Premiere von Im Menschen muss alles herrlich sein, der Adaptierung für die Bühne des Romans von Sascha Mariana Walzmann in den Münchner Kammerspielen. Die nächsten Vorstellungen sind am 3. und 6. Oktober. Hoffnung, Furcht und Ärger. Hier ist Klaus Bukatzkis Blick in die Zeitungsfeuilletons dieser Woche.
Warum wird Deutsch als das eigentliche Bindeglied unseres Landes so gering geachtet? Fragte die Tageszeitung Die Welt. Wenn es um Sprache geht, streiten wir um Rechtschreibreform oder Gendern, meinte Horst Heider-Munzke. Das sind Randthemen, wenn es um Erhalt, Verbreitung und Pflege des Deutschen geht. Horst Heider-Munzke ist ein deutscher Sprachwissenschaftler und emeritierter Professor. Sein Artikel war überschrieben mit »Spracharmut verwickt reale Armut«. Da können wir nur fragen, warum wird das Korrekturlesen bei unseren Zeitungen immer weniger geachtet? Dann hätte die Überschrift ja wohl gelautet »Spracharmut verewigt reale Armut«. Über einem Artikel, der sich mit unserer Sprache beschäftigt, eine solche Überschrift zu lesen, könnte aber fast schon von dem Manne stammen, den wir jetzt hier nicht verwiegen, sondern aus tiefstem Herzen verewigen. Loriot wird 100, stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über den Verwandlungskünstler, der Masken und Rollenspiele liebte und perfektionierte, wie Hubert Spiegel den Großmeister des Humors nannte, der vor 12 Jahren verstorben ist. Zum Teil noch nie öffentlich gezeigte Arbeiten von Loriot werden in der Ausstellung »Ach was« des Karikaturamuseums in Frankfurt präsentiert, hieß es im Berliner Tagesspiegel. Auf 4 Stockwerken wird nun noch bis Februar umfassend wie nie das Gesamtwerk dieses aristokratischen Anarchisten in Frankfurt gewürdigt, meinte Martin Zips in der Süddeutschen Zeitung. Am 12. November wäre Loriot 100 Jahre alt geworden. Was wäre ihm nur eingefallen zu der angeblichen schrecklichen Zuspitzung in unserem Lande, wenn wir an alle möglichen politischen Themen denken? Ich habe selber lange daran geglaubt, dass die Polarisierung voranschreitet und dass die Gesellschaft sich in 2 oder mehr Großgruppen spaltet, sagte Steffen Mau. Aber wir haben das empirisch überprüft, da ist nicht viel dran, erzählte der Soziologieprofessor an der Berliner Humboldt-Universität im Interview mit dem Spiegel. Die Einstellung zu Armut und Reichtum, zu sexueller Diversität, zur Migrations- und zur Klimafrage driften nicht auseinander. Auch die Mitte bricht nicht entzwei. Nach seiner repräsentativen Umfrage unter bundesweit 2530 Personen ab 16 Jahren bilanziert Steffen Mau: Es gibt so etwas wie gefühlte Polarisierung. Die Leute überschätzen die politischen Differenzen. Und die sozialen Medien bringen uns dazu, außerhalb der eigenen Blase zu agieren. Sie produzieren ein Handgemenge, das uns zur Parteinahme verführt. Zumal polarisierende Positionen in den sozialen Medien übergroße Aufmerksamkeit bekommen. Die Ränder bestimmen dort den Diskurs. Und Ränder können auch den Diskurs in der Parteienlandschaft beängstigend mitbestimmen. Ein pluralistisches System braucht konservative Menschen, um stabil zu sein, meint Christopher Clark. Und deswegen ist der aktuelle Amoklauf der Konservativen aus meiner Sicht viel schädlicher als der Amoklauf bei den Linken, erklärt der Historiker im Interview mit der Welt am Sonntag. Die Linken können sich das leisten, sozusagen. Aber wenn Konservative, die von ihrem Selbstverständnis aus gesehen staatstragend sind, nicht mehr so handeln, wenn sie Wahlen und andere staatliche Institutionen nicht mehr anerkennen und wenn sie sich auf Verschwörungserzählungen und andere Experimente einlassen, wie es in den Vereinigten Staaten besonders fortgeschritten ist, dann kann man nur jeden Konservativen inständig anflehen, bitte wieder konservativ zu werden. Da können wir nur hoffen. Immerhin ist Hoffen eine Fähigkeit, die das Menschsein kennzeichnet. Der Mensch ist das Wesen, das hoffen kann, lasen wir in der Neuen Zürcher Zeitung. Das Hoffen bewirkt eine Öffnung des Menschen und ermöglicht ihm oder ihr, die momentane Wirklichkeit zu überschreiten, zugunsten kommender Möglichkeiten. Nicht nur das Hoffen, auch das Glauben und das Lieben können das, machte uns der Philosoph Wilhelm Schmidmuth und wies dann noch auf andere lebenserhaltende Charaktereigenschaften hin. Mit Zuversicht vertraue ich nicht nur darauf, dass alles gut wird, sondern mehr noch darauf, alles gut bewältigen zu können, auch wenn es nicht gut ist. Und zu einem sollten wir doch alle fähig sein, einfach mal ganz fantastisch vor uns hinträumen. Die Fantasie ist nicht schon auf bestimmte Inhalte festgelegt wie der Glaube. Sie ist nicht unbedingt auf etwas oder jemanden gerichtet wie die Liebe. Sie ist keine Haltung wie die Hoffnung, kein ziehendes Gefühl wie die Sehnsucht und doch eine Freisetzung von Energie ohnegleichen, Basis aller Kreativität, die das Menschsein auszeichnet. Und diese Energie brauchen wir wahrlich in unseren schweren Zeiten. Was nervt Sie, fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, dass wir eine Klimakrise haben und jeden Tag von Überschwemmungen, Waldbränden oder irgendwelchen Orkanen hören, die alles verwüsten, antwortet die Schauspielerin Odine Jone. Wir kriegen das alle mit, diskutieren aber weiterhin so darüber, als ob wir eine Wahl hätten, tätig zu werden. Das nervt mich nicht nur, sondern es macht mich abwechselnd wütend, traurig und verzweifelt. Und gleichzeitig gibt es die Hoffnung, dass sich gerade was zusammenbraut und das nicht mehr lange so gehen kann. Wie hieß es in der Neuen Zürcher? Hoffnung kann uns hüpfen lassen.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Bukatzki in Fazit mit Gabi Wuttke.